Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Costa Rica ist etwa so groß wie Niedersachsen und war bis in die 1980er Jahre der größte Bananenexporteur der Welt. Für den Anbau rodete die United Fruit Company einen Großteil des Regenwalds im Süden des Landes. Ein Teil der ehemaligen Bananenplantagen wird heute wieder bewaldet, um die übrig gebliebenen Teile des Regenwaldes wieder miteinander zu verbinden. Philipp Landauer hat sich das Erbe unserer Chiquita-Bananen angesehen.
Obwohl ich mich so gut wie gar nicht bewegt habe, läuft der Schweiß über Stirn und Rücken in Strömen. Die Luftfeuchtigkeit in Costa Rica im Regenwald ist mit 90% einfach zu hoch, um nicht ins Schwitzen zu kommen. Auch bei Markus läuft der Schweiß.
Wo ich hergekommen bin, bin ich aus dem Bus ausgestiegen. Das hohe Luftfeuchtigkeit, das war schon richtig arg. Es hat sich ein bisschen surreal angefühlt.
Seit 3 Monaten arbeitet der 19-jährige Markus Bauriedl als Zivildiener auf der Tropenstation La Gamba im Süden Costa Ricas. Wir laufen gerade durch den Garten der Tropenstation an einem kleinen Tümpel vorbei. Da stoppt Markus und sieht sich um. Wo ist der Kaiman?
Ich habe mal gehört, ein Arm kann nicht abbeißen, aber für einen Finger reicht's.
Als von der alligatorenähnlichen Echse weit und breit nichts zu sehen ist, führt mich Markus weiter durch den Garten. Überall stehen Grüppchen unterschiedlicher Pflanzen. Viele davon sind Nutzpflanzen, die von Forschern aus der ganzen Welt angelegt und untersucht wurden. In den Sträuchern mit den unscheinbaren Blüten vor mir wurden krebsheilende Stoffe beispielsweise gefunden. Eine der Aufgaben der Tropenstation La Gamba ist es, die heimischen Pflanzen zu erforschen und zu schützen. Die Station wurde 1993 von der Universität Wien gegründet und besteht heute aus mehreren einfachen Gebäuden mitten im grünen Nirgendwo. Eine Kantine, ein großes Labor und mehrere Unterkünfte für Gäste oder Forschende aus der ganzen Welt, die hier Flora und Fauna studieren können. Der nächste kleine Ort, Golfito, ist 40 Kilometer entfernt. Für den Zivildiener Markus aus Wien war das Leben hier eine Umstellung.
Ich genieße das Leben am Land auch sehr, weil wenn ich jetzt beispielsweise nach Golfito fahre, das 10.000 Einwohner hat, sehe ich immer wieder dieselben Leute. Wenn ich Fußball spiele nach der Arbeit mit irgendwelchen Arbeitern, bin ich da mit meinem Friseur, mit meinem Mechaniker im Team. Es ist schon eine Gemeinschaft hier und das spürt man auch. Ich wurde zu Silvester eingeladen zu einer Familie, habe dort gefeiert, man ist da ziemlich schnell eingebunden.
Wie Markus arbeiten hier immer 2 Zivildiener aus Österreich. Zu ihren Aufgaben zählen Transporte, Tiere füttern oder Bäume setzen. Alles gemeinsam mit den Einheimischen.
Und das Tor hast du auch schon gesehen?
Fragt mich Markus, als wir aus dem Garten der Tropenstation zur Finca Modelo spazieren.
Die ganzen Eingangstore zu den verschiedenen Fincas und zu der Station ist das linke Tor immer Österreich, das rechte Tor Costa Rica. Quasi auch zu symbolisieren, zur Einheit, dass man das Ganze mit Respekt macht. Also dass man jetzt nicht herkommt als Österreicher und wir zeigen jetzt euch, wie ihr mit eurem Land umzugehen habt.
Nicht weit von der Tropenstation ist die Finca Modelo, eine Vorzeigefinca, auf der die Setzlinge für die Wiederbewaldung herangezogen werden. Hier hat Alias Padilla Chavez das Sagen. Er ist Gärtner der Tropenstation.
Ich bin derjenige, der die Samen sammelt und sie zu kleinen Setzlingen für die Wiederbewaldung heranzieht. Wir müssten gerade 100 verschiedene Baumarten hier haben.
Deutet er auf Dutzende 1 Meter hohe Setzlinge, die er mit Hilfe von 3 weiteren Gärtnern auf der Ladefläche eines Jeeps verstaut.
Seitdem ich gekommen bin, hat sich viel verändert. Die Finca war früher nur eine kleine Hütte mit wenig Bäumen. Ich habe beschlossen, dass ich hier 11.000 Bäume pflanzen will. Und das habe ich geschafft.
Dabei deutet Elias auf den Wald rings um die Finca Modelo. Mehrere Quadratkilometer an Wald hat er schon gepflanzt. Gleichzeitig hilft Elias auch dabei, Obst- und Gemüseanbau in der Gegend zu entwickeln. Die Menschen, die heute in der Region leben, sollen nicht von der Wiederbewaldung vertrieben werden. Mit Hilfe der Agroforstwirtschaft sollen sie in Symbiose mit dem Wald Obst- und Gemüseanbau betreiben, damit sie trotz der Rückkehr des Waldes einen Lebensunterhalt haben. Die Finca Modelo in direkter Nähe der Tropenstation dient als Versuchslabor.
Todos martes se cosecha.
Am Dienstag ernten wir. Alles hier ist also ganz frisch.
Zeigt Elias auf ein Beet, in dem Markus gerade mithilft, riesige Gurken auszugraben und auf einen Tisch zu legen. Hier liegen bereits Kochbananen, Ananas, Salat, Tomaten, Gurken und daneben weiteres Gemüse, das ich überhaupt noch nie gesehen habe. Alles, was hier angebaut wird, essen auch Personal und Gäste der Tropenstationen.
Wir sagen den Köchinnen der Tropenstation, welches Obst und Gemüse wir ernten können. Und sie entscheiden dann, was sie für ihre Gerichte brauchen. So ernten wir nur das, was benötigt wird.
Aber auch das, was sie nicht ernten, wird genutzt.
Wir haben auch eine Samenbank von unserem Obst und Gemüse angelegt. Wir müssen also keine Samen kaufen und können mit den eigenen Pflanzen arbeiten.
Gibt es doch zu viel Ertrag, dann wird es einfach kompostiert. Der so entstandene Humus wird direkt beim Einsetzen der Setzlinge im Regenwald im Boden genutzt. So haben die kleinen Bäumchen einen Energieboost für ihr Wachstum. Um besser zu verstehen, wie Elias und die Gärtner der Tropenstation bei der Wiederbewaldung des Regenwalds vorgehen, will er mit mir in die Berge zur Finca Alexis fahren. Eine weitere der 10 Fincas, die zur Tropenstation gehören.
Die Geschichte in La Gamba ist ja sehr jung. Etwa 90 bis 100 Jahre davor war nur Wald. Dann ist die United Fruit Company gekommen und haben das Land mit den Bauern urbar gemacht und haben Bananen angebaut.
Erzählt mir Anton Weißenhofer. Der Tropenbotaniker von der Universität Wien sitzt in seinem Büro in der Tropenstation La Gamba. Seit knapp 30 Jahren ist er für die Tropenstation verantwortlich, will die Folgen des Bananenanbaus mildern. Als die United Fruit Company aus den USA in den 1930ern in Costa Rica Fuß fassen will, gibt es im Süden des Landes den artenreichsten Regenwald der Welt. Kein Regenwald beherbergt mehr Pflanzen und Tierarten als dieser. Mit Hilfe von Tagelöhnern aus Costa Rica und Nachbarländern wie Panama und Nicaragua lässt die United Fruit Company den Regenwald in atemberaubender Geschwindigkeit roden und das kleine Land zum größten Bananenexporteur der Welt aufsteigen. Bis ein Streik der Gewerkschaft, Steuererhöhungen und eine Pilzerkrankung der Bananen 1984 das Unternehmen, das sich mittlerweile Chiquita Brands International nennt, fluchtartig das Land verlassen lässt und die Tagelöhner der Bananenplantagen von einem Tag auf den anderen kein Einkommen mehr haben. Viele von ihnen beginnen, noch mehr Regenwald zu roden, um das Holz zu verkaufen und die Fläche als Weide für ihre Rinder zu erschließen.
Da war also Costa Rica das Land mit der höchsten Abholzungsrate der Tropenländer weltweit.
1991 besucht der Enkel des Schriftstellers Arthur Schnitzler, Michael Schnitzler, Costa Rica. Er will der Rodung etwas entgegensetzen und tut sich mit der Regierung zusammen. Auch die wissen, dass der Wald schützenswert wäre, jedoch auf hunderte Privatbesitzer aufgeteilt ist. Schnitzler beschließt, den Verein Regenwald der Österreicher zu gründen, um mit Hilfe von Spendengeldern Gebiete im Regenwald zu kaufen und zu schützen. Zu dieser Zeit ist auch der Student Anton Weißenhofer in Costa Rica und überlegt, seine Abschlussarbeit zur Artenvielfalt des Regenwalds zu machen. Dafür sucht er ein Stück ursprünglichen Regenwalds.
Und das war aber schwierig, weil in der Zeit ist so viel abgeholzt worden, dass wir so ursprüngliche Waldflächen gar nicht wirklich leicht gefunden haben. Aber nach 11 Tagen wirklich herumlaufen im Wald ohne Wege, war es dann soweit und wir haben also ein Stück gefunden.
Ab 1993 eröffnet die Universität Wien mit Hilfe von Michael Schnitzler die Tropenstation La Gamba. Seitdem ist Weißenhofer jedes Jahr in Costa Rica auf der Suche nach ursprünglichen Wäldern, um dort Früchte des Waldes wie Beeren, Kerne und Nüsse zu sammeln. Die Samen nutzt er dann für die Wiederbewaldung.
Wir bewalden dieses Stück Land mit möglichst vielen Arten. Das ist halt in einem Maß, muss das sein, dass es auch noch leistbar ist, weil je mehr Arten, umso teurer wird das Ganze. Die muss man ja erzeugen, man muss die Samen finden. Man kann das nicht irgendwo kaufen, sondern man muss wissen, wo diese Bäume tatsächlich auch zu finden sind und wo sie wachsen.
Heute noch gibt es in der Gegend auf wenigen Quadratmetern um die 700 Baumarten. Im Vergleich dazu gibt es in ganz Europa nur 454 Baumarten. Beim Schutz der verbliebenen Artenvielfalt fügt sich die Arbeit der Tropenstation in das kostarikanische Gesamtprojekt des Amistosa-Korridors ein. Von der Pazifik- bis zur Atlantikseite des Landes soll sich ein Regenwaldkorridor erstrecken. Vom Meer bis auf 1700 Höhenmeter in den Bergen soll er Hochland- und Tieflandregenwälder verbinden. Zum einstigen Ökosystem zählt nicht nur eine einzigartige Pflanzen-, sondern auch Tierwelt. Viele besuchen das Land auch einzig und allein aufgrund der bunten Vogelwelt.
Mein Projekt hat damit zu tun, dass ich praktisch künstliche Nester baue aus so, ja, sowas wie Harzgitterdraht. Das wird dann mit Blättern verkleidet. Und da kommen kleine Bälle rein, so Styroporkugeln, die wie Eier angemalt sind. Die sind circa 2 Zentimeter groß und rund.
Vanessa Walter arbeitet im Labor neben Antons Büro an künstlichen Nestern, die sie überall im Wald verteilt. Sie studiert Zoologie in Wien und macht für ihre Masterarbeit eine Nestprädatorenstudie. Sie will wissen, wo die Aufforstung auch für Vögel Sinn ergibt und in welchen der Wälder Raubtiere aktiver sind. Sowohl Schlangen als auch Vögel wie Specht und der Tukan, Opossums und andere Nager bedienen sich gerne an den Eiern der Vögel.
Und einige Säugetiere zerfetzen die Eier auch richtig. Da hat man dann am Ende nur noch so ein paar Fetzen übrig sozusagen. Aber dazu noch ganz kurz, die Tiere fressen sie nicht. Das sind ja Styroporeier, die spucken die dann wieder aus.
Zu den falschen Nestern stellt Vanessa Wildtierkameras auf. Sie will wissen, welche Nesträuber an welchen Stellen besonders aktiv sind.
Also muss man leider sagen, sehr viele Kameras. Also ich habe aktuell noch 3 funktionierende Kameras. Ich bin mit über 20 gestartet. Die sind leider kaputt gegangen. Aber es ist halt Urwald, es ist halt hier feucht, das kann passieren.
In 3 Wochen geht es für Vanessa schon wieder zurück nach Wien. Bis zur Finca Alexis in den Bergen ist es nicht mehr weit. Über abenteuerliche Straßen mit teilweise 1,5 Meter tiefen Schlaglöchern fahren wir in die Berge. Links und rechts der Straßen sieht man immer wieder Rinderfarmen oder Palmölplantagen. Insgesamt gibt es ca. 140 Privatgrundbesitzer in der Region rund um die Truppenstation. Mit Geschick steuert Elias den Jeep über eine kleine Brücke, die in Europa maximal Fußgänger überschreiten würden. Wir erreichen schließlich die Finca Alexis, die zu den höchstgelegenen Fincas der Tropenstation La Gamba gehört. Eine Frau mit einem kleinen Mädchen am Arm kommt uns entgegen. Es sind Frau und Tochter von Elias. Die 3 bewohnen gelegentlich die Finca inmitten der Berge, um sie für Gruppen von Studenten und Wissenschaftlern zu bewirtschaften. Das recht einfache Haus besteht aus einem Schlafraum, einem Essraum und einer einfach eingerichteten Küche mit Waschraum. Viel Zeit hat Elias mit seiner Familie hier verbracht. Den gesamten Wald rund um die Finca, mehr als 5000 Bäume, hat er gepflanzt. Er deutet auf die Täler und Berge, die ringsum zu sehen sind.
All dies hier sind Korridore von Menschen wie uns, die daran arbeiten, den groß genug zu machen, damit die Tiere vom unteren Teil in den oberen, als auch vom oberen Teil in den unteren Teil gelangen können.
Dann zeigt er auf ein Tal in der Mitte.
Hier in der Mitte gibt es keine Gebirgsschweine, aber es gibt welche in diesem Bereich oben und in diesem Bereich hier unten. Und die Idee ist, dass wir mit unserer Wiederbewaldung einen Korridor für die Schweine schaffen, damit es einfacher für sie ist, vom unteren in den oberen Teil zu gelangen.
Die Regenwaldkorridore sollen auch verhindern, dass die Tiere, die in den übrig gebliebenen Fleckchen Regenwald leben, nicht isoliert werden. Das würde deren Genpool schwächen und früher oder später zum Aussterben führen. Mithilfe von Spendengeldern aus dem Verein Regenwald der Österreicher wird demnächst ein Stück Land im Tal unter uns gekauft und von Studenten, Einheimischen und Zivildienern wiederbewaldet. Davor muss Elias aber Überzeugungsarbeit leisten. Die Bauern vor Ort müssen in die Pläne mit einbezogen werden.
Wir planen den Korridor gemeinsam mit den Bauern. Wenn hier zum Beispiel ein Bauernhof ist, dann reden wir mit den Leuten, die da leben. Wir sehen uns an, wie der Besitzer das Land bewirtschaftet und zeigen ihm die Vorteile auf, einen Teil zu bewalden. Er entscheidet dann, ob er einen Bereich seines Hofes als kleinen Korridor einbeziehen möchte. Zum Beispiel, wenn ein Teil der Weide Schatten braucht, dann pflanzen wir da Bäume hin.
Einmal im Monat wird ein Treffen mit den Viehbauern organisiert, bei dem sich Elias den ganzen Fragen stellt. Fast jedes Mal interessiert sich ein Bauer, bei der Wiederbewaldung mitzumachen. Elias zeigt den Interessierten dann meist die verschiedenen Fincas der Tropenstation und welche Möglichkeiten es gibt, den Wald mit einzubeziehen.
Es gibt hier viele Viehbauern, die sehr viel Weidefläche haben, damit ihr Vieh auch Zugang zu Gewässern hat. Allerdings verunreinigen die Tiere auch das Wasser. Wir schlagen diesen Bauern dann vor, einen Teil des Wassers näher an ihren Hof zu leiten, sodass die Tiere die Quelle nicht verunreinigen. Dafür wollen wir dann auch die Weidefläche direkt am Fluss wieder bewalden, sodass der Fluss geschützt ist.
Während der Ausbau des Korridors vorangetrieben wird, schützen sie Wasserquellen vor Verunreinigung und vereinfachen den Wasserzugang für das Vieh der Bauern.
Die Idee ist, Menschen zu sensibilisieren. Sie sollen erkennen, dass dies wirklich funktioniert und dass man gar nicht so viele Bäume fällen muss, um genügend Weideflächen zu haben, auf der die Kühe überall verstreut sind. Wenn die Weiden gut organisiert sind und das Vieh mit genügend Wasser versorgt ist, dann geht es dem Vieh und dem Besitzer gut.
Elias meint, dass wir wieder zurück ins Tal fahren sollten, bevor es dunkel wird. Zum Abschied umarmt er seine kleine Tochter und seine Frau noch einmal. Lebensmittel sind in Costa Rica vergleichsweise teuer, weil wenig Gemüse angebaut wird. Nach dem Rückzug der United Fruit Company setzte der Großteil der Arbeiter der Bananenplantagen entweder auf Viehwirtschaft oder auf Palmölplantagen.
Die United Fruit Company ist 1986 abgezogen und hat ein ziemliches Desaster in der Region hinterlassen, wirtschaftlich, weil plötzlich hat der Tagelöhner gar nichts mehr gehabt.
Anton Weißenhofer will mit der Arbeit der Tropenstation nicht nur den Korridor nachhaltig, sondern auch sinnvoll für die Bauern vor Ort gestalten. Sie sollen mehr Ertrag haben, ohne dabei weitere Waldstücke roden zu müssen.
Man muss schon spüren, dass ich jetzt ein Zusatzeinkommen habe oder dass ich was zum Essen habe, dass es mir auch etwas bringt. Ansonsten hätte das wahrscheinlich für die Zukunft auch keine Chance. Die Menschen leben drinnen in dem Korridor, wir müssen sie mitnehmen, mit einbeziehen und dann wird das auch für die Zukunft weitergehen.
Immerhin gibt es auch schon Bauern, die komplett auf den Gemüseanbau umgestiegen sind. Was auch damit zu tun hat, dass die Saat für Obst und Gemüse mittlerweile leicht erhältlich ist.
2014 haben wir diese erste Samenmesse oder Samentauschmesse ins Leben gerufen, wo wir die Möglichkeit bieten, dass Personen aus der Umgebung kommen, ihre Samen mitnehmen und sie mit anderen tauschen und gleichzeitig auch einen Erfahrungsaustausch machen. Und das hat total eingeschlagen.
Und mit einer weiteren Idee will Weißenhofer die Region und die Tropenstation unabhängig von Spenden und Forschungsgeldern aus Österreich machen. Durch den Verkauf von Gewürzen, Kakao, Chili oder Tee soll eine Marke nach dem Vorbild von Fairtrade-Produkten entstehen.
Wir versuchen, eine Marke sozusagen eintragen zu lassen. Und wenn das funktioniert, da wird sicher keiner reich davon, aber man kann davon vielleicht leben oder hat ein Zusatzeinkommen auf längere Zeit.
Auf dem Gelände der Tropenstation ist es mittlerweile dunkel geworden. Die einzelnen Unterkünfte sind beleuchtet. Während ich mit Elias auf der Finca Modello und der Finca Alexis war, ist eine Gruppe an Studenten aus Connecticut angekommen. Immer wieder gehen kleine Grüppchen an Studenten über das Gelände der Tropenstation in Richtung der Kantine. Ein kleines Häuschen mit Küche und einer großen Terrasse, auf der gegessen wird. In der Küche kochen vier Köchinnen mit den Zutaten, die wir noch von der Finca Modello mitgebracht haben, das Abendessen. Julissa Rojas sitzt bereits an einem der Tische und sieht stirnrunzelnd auf ein Blatt Papier vor ihr.
Wir sind sehr beunruhigt wegen einer invasiven Pflanze, die hier in der Gegend von La Gamba auftritt, der Brotfruchtbaum.
Julissa ist Professorin an der University of Connecticut. Die gebürtige Costa Ricanerin untersucht in ihrem Heimatland invasive Baumarten. Eingeführte Pflanzen, die der heimischen Pflanzenwelt schaden, sind in Costa Rica im Gegensatz zu Europa ein Novum.
Wenn wir wirklich die Artenvielfalt, die es noch gibt, schützen wollen, dann müssen wir die invasiven Arten managen.
Jedoch ist Julissa zuversichtlich. Der Schutz der Natur hat heute Priorität. Dazu trägt vor allem die Abschaffung einer Armee in Costa Rica 1949 bei. Seitdem wird jegliches Etat für Militär in Umweltschutz, Bildung und das Gesundheitssystem gesteckt.
And we are very proud of that.
Darauf sind wir sehr stolz. Seitdem, innerhalb von 2 Generationen, hat sich die Bildung in Costa Rica sehr verbessert. Wir haben auch eines der besten Gesundheitssysteme in ganz Mittel- und Südamerika. Klar, nicht alles ist perfekt, aber es hilft, das Land voranzubringen.
Im Urwald Costa Ricas war Philipp Landauer unterwegs,